Okay, also es ging um diese innige Herzensbeziehung, die sich Gott zu uns wünscht, die wir zu ihm haben sollen und kein distanziertes Verhältnis. Und auch heute Morgen soll es um diese Herzensbeziehung gehen. Und wir springen direkt ins Thema rein. Folie Nummer 2 lesen wir den Bibeltext aus Josua 14, die Verse 6 bis 11. Da heißt es, also ich habe es ein bisschen zusammengekürzt, aber deswegen die Punkte. Wenn ihr in eurer eigenen Bibel mitlesen wollt, ist es vielleicht ein bisschen schwierig, aber ihr seht den Text ja hier eingeblendet. So, Kaleb sagte zu Josua: Denke daran, was der Herr in Kadesh Barnea zu Mose, dem Gottesmann, über dich und mich sagte. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose losschickte, um das Land zu erkunden. Ich kehrte zurück und ich lieferte ihm aus vollster Überzeugung einen positiven Bericht. Doch meine Brüder, die mit mir gegangen waren, machten dem Volk Angst und es nahmen ihm den Mut. Ich für meinen Teil folgte ganz dem Herrn, meinem Gott. Deshalb versprach mir Mose damals mit einem Eid: Das Land, das du betreten hast, wird für immer das Erbteil deiner Familie sein, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz gefolgt. Der Herr hat mich bis jetzt am Leben erhalten, wie er es versprochen hat. Vor 45 Jahren gab er Mose während der Wüstenwanderung Israels diese Zusage für mich. Heute bin ich 85 Jahre alt. Ich bin immer noch so stark wie damals, als Mose mich auf Kundschaft schickte, und ich bin heute noch rüstig und genauso gut im Kampf wie damals. Das klingt doch nach einem gelungenen, erfüllten Leben, oder? Wenn man das jemand mit 85 so sagen kann. Und der Schlüssel dazu, zu diesem erfolgreichen, gelungenen Leben ist, dass er dem Herrn ganz gefolgt ist. Folie 3, da wird es nochmal in Vers 14 nochmal ganz deutlich wiederholt und auf den Punkt gebracht. Hebron gehört daher bis heute den Nachkommen von Kaleb, dem Sohn des Kenasitters Jefune, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, ganz folgte. Eine andere Übersetzung schreibt hier, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, völlig vertraut und gehorcht hatte. Also das war das Besondere an Kaleb, dass er nicht halbherzig nachgefolgt ist, sondern ganz. Und das Interessante ist, ich habe das ja immer mal wieder in Predigten gesagt, dass Namen nicht einfach Schall und Rauch sind, sondern Namen sind wichtig, Namen haben Bedeutung. Es ist wichtig, sich zu überlegen, wie man sein Kind nennen soll. Und das Interessante ist auch hier bei Kaleb, weil der Name Kaleb bedeutet tatsächlich von ganzem Herzen, treu, voller Hingabe. Wenn man es direkt übersetzen würde, wäre es auch treu wie ein Hund. So wie Tiki zum Beispiel oder wie Joey. Tina ist, glaube ich, nicht da, oder? Ich sehe sie heute nicht. So treu wie ein Hund, also im positiven, absolut positiven Sinne. Und das Thema heute Morgen, Folie 1, lautet Nachfolge mit ganzem Herzen. Also das passt wunderbar zu dem, was auch Kerstin in der Einleitung gesagt hat. Meine Tochter Emilia, die mag und die liebt ja Herzen. Die bastelt Herzen, die malt Herzen, die macht mit Bügelperlen Herzen und hängt sie überall auf. Und ich weiß schon gar nicht, wo ich so die ganzen Geschenke noch verstauen soll. Und gestern Abend, als ich sie dann ins Bett gebracht habe, da hat sie dann auch ihren Herzschlafanzug angehabt und so und den Herz da waren dann, oh Papa, das Herz und so, und das bedeutet, ich liebe dich von ganzem Herzen, ich habe dich lieb von ganzem Herzen und so. Und heute Morgen, der Jonathan, genauso, als ich unter der Dusche stand und er war auf dem Klo und bat, hat er mir dann immer so Herz, du, und gesagt, Papa, so viel liebe ich dich, wenn es da losgeht, einmal um die ganze Welt geht und da wieder ankommt. Also, es ist so, dieses von ganzem Herzen, das ist so wunderbar und es tut so gut, wenn man das von den Kindern erlebt und erfährt. Und ich glaube, das ist das, was Gott sich auch wünscht von uns, die Beziehung, die wir zu ihm haben sollen. Nicht wie die Anna letztes Mal gesagt hat, wie dieser Sohn, der dieses Dienstverhältnis hatte zu seinem Vater, sondern Herzensbeziehung von ganzem Herzen. Und weil Kaleb Gott genauso nachgefolgt ist, mit ganzem Herzen, hat er und seine Erben, heißt es hier, das verheißene Land bekommen. Das bedeutet, wenn wir Gott von ganzem Herzen nachfolgen, dann wird es eine Segensspur hinterlassen in unserem Leben. Es wird Auswirkungen haben auf unser Umfeld, in das uns Gott gestellt hat, in den unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens. Und es wird auch nachwirken für unsere Kinder und für unsere Enkelkinder. Es hinterlässt eine Spur des Segens. Ich glaube, wir sind sehr schnell dabei, natürlich zu sagen, hey, wir sind doch alle Nachfolger Jesu, wir folgen doch alle von ganzem Herzen nach. Und Anna hat es letztes Mal gesagt mit dem zweiten verlorenen Sohn, dass es Situationen in unserem Leben geben kann, da haben wir nicht diese enge Herzensbeziehung oder wir haben sie nicht mehr. Unser Herz gehört nicht mehr ganz Jesus, sondern unser Herz ist geteilt. In der Programmiersprache, Yannick weiß es, gibt es zwei Begriffe, nämlich Int und Float. Also Int, das ist immer eine Ganzzahl, eine eindeutige Zahl, und Float, das ist so eine Fließkommazahl, eine Gleitkommazahl, das kannst du eindeutig zuweisen. Und wir kennen ja auch diese Begriffe Integrität oder jemand ist integer, also jemand ist ganz, nicht fragmentiert, nicht aufgeteilt. Da gibt es nicht so viele alles Mögliche, was da drin Platz hat, sondern jemand ist ganz. Und wenn wir Gott von ganzem Herzen nachfolgen, dann verspricht er, da liegt da auch eine Verheißung von der Bibel darauf, wenn wir das tun. Also noch eine, das gerade eben war ja eigentlich auch schon eine. Folie 4, 2. Chronik 16, Vers 9 heißt es: Die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herzen ganz ihm gehören. Um die zu stärken, deren Herzen ganz ihm gehören. Die Elberfelder Übersetzung schreibt hier, um deren Herzen ungeteilt sind. Also da haben wir es wieder, int, ja, integer, ja, ungeteilt. In Englisch steht hier, lieber Norbert, fully committed. Ist auch ein schöner Begriff, gell? Fully committed. Also das bedeutet uneingeschränkt Gott nachzufolgen. Das können wir doch hier irgendwie meinen, ja, jetzt Moment mal, brauchen nicht eher die halbherzigen Christen die Stärke Gottes, die lauwarmen, die schlapp sind, die brauchen doch mehr Kraft und die brauchen doch mehr Stärke. Aber zum einen ist es so, dass wenn wir Gott nur halbherzig nachfolgen, dass wir weniger Widerstand in unserem Leben zum Beispiel vom Teufel erfahren, weil wir ihm ja nicht so gefährlich sind, weil die lauwarmen, da sagt Gott auch in der Offenbarung, die spuckt er eigentlich aus wie so ein lauwarmes Essen, das mag Gott gar nicht, dieses lauwarme. Daheim wird sagen, jetzt schieben wir es nochmal schön in die Mikro, damit es, also so kann es ja nicht essen, das lauwarme. Und dann wissen wir auch, der Heilige Geist, den Gott uns schenken möchte, den er uns geschenkt hat, der Heilige Geist, das ist eine Zurüstung für den Dienst. Wir bekommen ihn, wir haben die Predigt dreimal gehabt, beschenkt, um zu schenken. Wir werden von Gott beschenkt, damit wir weiterschenken können. Das ist nicht dafür da, um lauwarm und schlapp zu sein, sondern es ist dafür da, damit wir eine Zurüstung zum Dienst haben. Und wenn wir sagen, Gott, ich will dir von ganzem Herzen nachfolgen, gebrauche mich, um Salz und Licht zu sein, dann merken wir ganz schnell, dass wir seine Kraft brauchen. Dann merken wir ganz schnell, dass wir das aus eigener Kraft gar nicht tun können. Und genau dafür bekommen wir seine Stärke. Das steht hier so auch nochmal in 2. Chronik. In 4. Mose, Vers 32, 11 bis 12, Folie 5, da wird es auch nochmal deutlich gesagt, ja, es gibt einen Unterschied. In der ersten Stelle, die haben wir vorher gesehen, dass Kaleb berichtet, meine Brüder, die haben das und das gesagt, die haben Negatives gesagt, nur Josef und Kaleb, nur die beiden, an einer anderen Stelle steht auch, in ihnen lebt ein anderer Geist. Sie haben das anders wahrgenommen. Also das sind jetzt nicht irgendwie Menschen, die jetzt keine Christen sind. Hier ist die Rede von Brüdern. Ja? In dem Beispiel von der Anna waren es ja auch Brüder, gell? Also beide, welche die eigentlich die Nachfolger waren. Aber es gibt da schon einen Unterschied. Und hier in 4. Mose lesen wir, fürwahr, die Männer, die aus Ägypten gezogen sind, von Jahren an und darüber, sie sollen das Land nicht sehen, das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe, weil sie mir nicht völlig nachgefolgt sind oder nicht ganz nachgefolgt sind. Ausgenommen Kaleb und Josua, denn sie sind dem Herrn völlig nachgefolgt. Also es gibt einen Unterschied. Wir können völlig nachfolgen oder wir können nur halbherzig nachfolgen. Okay, ich denke, den Punkt haben alle jetzt verstanden. Aber die Frage ist doch, woran erkennen wir das? Woran erkennen wir, ob wir ganz nachfolgen oder ob wir nur halbherzig nachfolgen? Und da möchte ich heute Morgen mit euch 3 Punkte anschauen, um das aufzuzeigen und zu verdeutlichen. Und der erste Punkt, der Punkt heißt Bedingungen. Bedingungen. Bedingungen sollte es in unserem Leben, in unserem Denken und in unserem Reden nicht geben, wenn wir Gott ganz nachfolgen wollen. Also Bedingungen, das ist ganz klar, das ist so, Gott, wenn du das und das für mich tust, dann tue ich das und das für dich. Also als wenn wir so einen Deal mit Gott machen, als wenn wir das nötig hätten, wir müssten irgendwie einen Deal mit Gott machen, anders geht's nicht. Wenn du mir diese Frau gibst, wenn du mir diesen Mann gibst, dann folge ich dir ganz nach. Wenn ich diesen Job bekomme, dann. Wenn das und das in meinem Leben passiert, wenn meine Familie sich bekehrt, dann sehe ich, dass es sich lohnt, dir nachzufolgen. Wenn du die und die Person heilst und gesund machst, Jesus, wenn du das machen würdest, dann würde ich dir wirklich ganz nachfolgen. So als wenn wir Gott irgendwie erpressen könnten. Also wenn du das und das machst, dann würde ich dir ja nachfolgen. Und das ist natürlich nicht die richtige Herzenshaltung, offensichtlich nicht. Das klingt ja schon nach so einem Dienstverhältnis, das klingt ja schon nach so einer Zweckgemeinschaft. Aber dieses Denken ist völlig verdreht, denn Gott sagt, er will doch uns Menschen begegnen. Er will doch uns in das Leben anderer Personen hineinwirken. Von Mutter Teresa erzählt man sich, als sie das Leid in Kalkutta sah, da hat sie sich gefragt, Mensch Gott, warum tust du nichts? Und sie hatte den Eindruck, Gott würde zu ihr sagen, das Gleiche wollte ich dich auch gerade fragen. Warum tust du nichts? Ich lebe in dir und ich will durch dich wirken. Ich will durch dich diesem Leid begegnen. Und vielleicht bekehren sich ja Freunde von uns und unsere Familie, weil wir Gott ganz nachfolgen. Also so rum wird ein Schuh draus. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit größer. Und wenn wir Gottes Auftrag kennen, dann ist es auch ganz leicht daran zu prüfen, ob dieser Partner der richtige Partner für mein Leben ist. Vielleicht kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich war mal in ein Mädchen verliebt, in die Anna ist dabei. Aber sie weiß ja alles, vielleicht hat sie es nur vergessen. In die Sina aus der Schweiz, also bevor Anna und ich uns kannten. Und ich habe damals irgendwie ein Video von ihr gesehen, wie sie im Gottesdienst eine Bibelstelle vorgelesen hat. Und ich dachte, jawohl, das ist meine Bestätigung. Alles in Ordnung, das ist das Ja Gottes und das passt und so. Und ich habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass sie einfach nicht völlig nachgefolgt ist. Dass sie das halt gemacht hat aus einer Religiosität heraus, aber dass sie keine Herzensbeziehung zu Jesus hatte. Und es hätte zu meinem Weg mit Gott überhaupt nicht gepasst. Das wäre nicht kompatibel gewesen. Und als ich den Auftrag von Gott für mein Leben bekommen habe, auf die Bibelschule zu gehen, gesagt, aber Gott, jetzt weiß ich, was du von mir willst und ich sag dir ganz ja und ich gehe ganz deinen Weg, da bin ich dann auf eine christliche Freizeit nochmal gefahren davor und habe Anna kennengelernt. Und manchmal fährt man ja auf so Freizeiten, denkt, ja, mal gucken, was da so für Mädels dabei sind und so. Und damals war ich ja noch schlank, tut mir leid, es hat sich verändert, ja. Damals hat man sich dann ja noch, man hat vielleicht Chancen ausgerechnet oder so. Aber ich bin auf diese Freizeit gefahren, das war für mich überhaupt nicht wichtig. Es war für mich nicht relevant, weil relevant war für mich den Auftrag Gottes für mein Leben. Und dem wollte ich nachfolgen, alles andere war mir nicht wichtig. Und dann lerne ich Anna kennen und habe mich dann in sie verliebt und habe dann Gott gefragt, ist das die richtige Frau für mein Leben? Ich dachte, wenn er dann Nein sagt, kann ich das abhaken und ich kann mich wieder konzentrieren auf den Auftrag. Und ich frage Gott und Gott sagt mir deutlich Ja. Damit hätte ich gar nicht gerechnet und ich habe das dann geprüft und so weiter und Gott hat es dann, das würde es alles zu weit führen, aber Gott hat es dann alles nach und nach bestätigt. Wenn ich das ausführe, dann wäre die Predigt vorbei. Aber das hat Gott wunderbar bestätigt und wir haben dann sehr schnell gemerkt, hey, das passt, sie ist dann ja auf die Bibelschule gegangen und wir merken heute, dass unser Dienst auf Ergänzung ausgelegt ist. Wir sind verschieden vom Gabenprofil her und wir sehen unseren Dienst nur gemeinsam, weil wir uns wunderbar ergänzen, so wie Gott uns gemacht hat. Und wir merken, das passt zusammen. Also wenn ich den Auftrag Gottes für mein Leben kenne, dann kann ich alles andere daran prüfen und daneben legen, passt es zu dem Auftrag, den Gott für mein Leben hat? Ist das kompatibel dazu oder ist es dazu nicht kompatibel? Das hilft sehr gut. Das heißt, das Wichtigste ist rauszufinden, was ist der Auftrag Gottes für dein Leben. Und du das weißt, kannst alles andere daran abgleichen. Dann ist es eigentlich ganz easy. Und wir haben oftmals dieses verdrehte Denken. Wenn Gott mir die Verlangen meines Herzens stillt, dann gebe ich mich ganz hin. Und das ist die falsche Reihenfolge. Folie 6, die Bibel sagt in mehreren Stellen, unter anderem im Psalm 37, 4, so etwas wie, freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Also zuerst dann. Ja. Genau, das eine springt aus dem anderen hervor. Und wir können Gott natürlich unseren Mangel bringen. Und wir dürfen Gott natürlich um alles bitten. Das ist eine gute Sache, dass wir das tun. Aber es ist falsch, unsere Nachfolge an Bedingungen zu knüpfen. Da sind wir wieder bei der Herzenshaltung. In Lukas 9, da finden wir drei Beispiele, wo es um Nachfolge geht. Und wir werden das gleich sehen. Also ich habe das zumindest auch so empfunden. Wenn Jesus diesen drei Personen begegnet, man bekommt den Eindruck, Jesus, er sieht, er nimmt die Bedingungen dieser Menschen wahr, die sie in ihrem Herzen tragen. Und deshalb spricht er das an und er konfrontiert sie. Damit Folie 7. Also ein Bibeltext und alle drei nacheinander geht es um Nachfolge. Da will uns Jesus was verdeutlichen. Oder der Lukas über Jesus. Also, unterwegs sagte einer der Jünger zu Jesus, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. So, Hammer, hey, wenn du so Leute hast, die sonntagmorgens kommen und sagen, ich bin dabei, egal. So, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und ich bin sicher, er hat es ehrlich gemeint. Aber Jesus hielt ihm entgegen, Füchse haben ihren Bau und Vögel haben Nester, doch der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Er sagt hier, hey, mach dir klar, was es bedeutet, mir nachzufolgen. Und dann überleg dir, ob das wirklich das Leben ist, was du willst. Und vielleicht denken jetzt manche, das sagt der Pastor, der sich von kurzem hier ein Haus gekauft hat in Erpfingen. Das ist richtig, weil wir haben das gekauft, weil wir überzeugt davon sind, dass Gott uns hier gebrauchen möchte. Deswegen haben wir das gemacht. Aber wichtig ist da an diesem Punkt auch, dass man emotional so frei ist, dass wenn Gott in ein paar Jahren sagt, so jetzt ist eure Zeit hier zu Ende, ich möchte euch in einer anderen Stadt gebrauchen, dass man dann sagt, dann verkaufen wir das Haus und wir ziehen jetzt wieder um dorthin, wo Gott uns haben möchte. Also versteht ihr, es geht nicht um, du darfst das nicht tun, und es geht um unsere Herzenshaltung, dass wir innerlich frei sind und sagen, das machen wir jetzt, weil es jetzt richtig ist. Aber ich bin frei, Gott dir zu folgen und den Weg zu gehen, den du sagst, den wir gehen sollen. Und dann Folie 8, die zweite Person. Zu einem anderen sagte er, komm und folge mir nach. Dieser jedoch antwortete, Herr, lass mich zuerst noch nach Hause gehen und meinen Vater begraben. Jesus erwiderte, komm jetzt gleich mit mir. Lass die Menschen, die nicht nach Gott fragen, für ihre Toten sorgen. Deine Aufgabe ist es, hinzugehen und das Kommen des Reiches Gottes zu verkünden. Ich habe diese Stelle früher nicht so richtig verstanden. Und ich habe immer gedacht, warum konnte Jesus nicht noch warten bis nach der Beerdigung? So nach dem Motto, also mittwochs ist der Vater gestorben und dann trifft Jesus diesen Jünger am Donnerstag und freitags wäre die Beerdigung. Und dann sagt er, Jesus, nee, jetzt komm mit. Aber das ist hier überhaupt gar nicht gemeint, sondern an dem, was die Person sagt, der hat eine Phrase abgerufen, die man damals da gebraucht hat, um zu sagen, jetzt kann ich dir nicht nachfolgen, sondern eines Tages, wenn mein Vater gestorben ist, der war jetzt nicht gerade gestorben, sondern irgendwann, das hat bedeutet, in einer anderen Lebensphase werde ich dir nachfolgen. Wenn meine Ausbildung zu Ende ist, dann folge ich dir nach. Wenn meine Flitterwochen zu Ende sind, dann folge ich dir nach. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann habe ich die Kraft, dir nachzufolgen. Und Jesus sagt hier, folge mir gleich nach. Deine Aufgabe ist es, mit mir vorwärts zu gehen. Und alles andere wird daraus entspringen. Also auch hier war einfach eine falsche Priorität im Leben von diesem Jüngern. Lass mich zuerst, aber das hätte noch einige Jahre gedauert, sehr wahrscheinlich. Und auch beim letzten, Folie 9, verhält es sich ganz gleich. Ein anderer sagte, ja Herr, ich will mit dir gehen, aber lass mich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Auch hier geht es nicht um ein kurzes Tschüss sagen. Natürlich haben sich doch die Jünger, die Jesus nachgefolgt haben, die haben sich auch von ihrem Vater verabschiedet. Vater, auf Wiedersehen, ich gehe jetzt mit Jesus mit. Das haben die mit Sicherheit gemacht. Also auch hier geht es nicht um ein kurzes Tschüss sagen, dass keiner weiß, wo du hin bist, sondern es geht auch hier darum, Abschied nehmen. Etwas, was Jahre gedauert hätte, was Zeit in Anspruch genommen hätte. Doch Jesus sagt, folge mir jetzt nach. Wer eine Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Und es ist so großartig, Gott Ja zu sagen. Aber wonach Gott sucht von ganzem Herzen, sind Menschen, die Ja zu Gott sagen, ohne Bedingungen, ohne ein Wenn und Aber, sozusagen ein All-in. Ich gebe alles für dich. Ich gebe alles für dich, All-in. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, an meinen ersten Abend auf der Bibelschule, als mein Klassenlehrer über diesen Text in Lukas 9 gepredigt hat und alles in mir drin hat gekämpft. Es war für mich sehr herausfordernd, diesen Weg zu gehen, weil es mir nicht leicht gefallen ist, meine Familie zurückzulassen. Damit meine ich natürlich, meine Kinder gab es ja noch nicht, Anna und ich waren noch nicht verlobt. Aber mein Elternhaus zu verlassen, da gab es einfach so viele Schwierigkeiten, die Schreinerei, die verschuldet war und wir wussten nicht genau, wie wir das Haus verkaufen müssen, so viele Schwierigkeiten, so viele Probleme und ich dachte, wie kann ich jetzt das alles verlassen und die alle im Stich lassen? Und das hat in mir gekämpft und dann diese Bibelstelle, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut und so weiter. Und ich habe an diesem Abend so gespürt, dass Gott mir gesagt hat, hey, gib das alles mir ab und ich werde mich darum kümmern. Und dann gab es ein paar Monate später eine Situation, wo es meiner Mutter echt schlecht ging und ich bin dann abends rausgegangen, so in die Nacht, Regen und was weiß ich was und ich war innerlich aufgewühlt und ich habe nur gesagt, Gott, du hast doch versprochen, dass du dich darum kümmern wirst, du hast doch ver... Und ich konnte dann gar nicht weiterreden. Ich wollte so loslegen, weil Gott mir gesagt hat, ich halte meine Versprechen. Und dann war mein Sturm gestillt. Ich halte meine Versprechen. Und ich wusste, hey, Gott kümmert sich darum. In Matthäus 6, Vers 31 bis 33, Folie 10 steht, hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Also hier auch wieder, die Menschen, die Gott nicht kennen, leben so. Das hat Jesus vorhin in der anderen Stelle auch gesagt. Die Menschen, die Gott nicht kennen, die erstmal das und das tun müssen, bevor sie mir nachfolgen. Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Luther übersetzt es traditionell, haben vielleicht einige im Ohr, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Also Reihenfolge. Im Prinzip haben wir eine einzige Verantwortung, nämlich, dass wir uns kümmern um die Beziehung mit Jesus. Und er verspricht, dass er sich um alles andere kümmern wird, wenn wir das tun. Und auch wenn wir uns um die Beziehung mit Jesus kümmern, dann kommt er entgegen, der Vater, der entgegenrennt, ihr erinnert euch an das Bild und so weiter. Auch das müssen wir nicht aus eigener Kraft tun. Aber wenn wir uns entscheiden, ich folge dir nach, dann sagt er, dann kümmere ich mich um alles andere. Und so, zweiter Punkt, den habe ich genannt, verschlossene Schubladen. Also wir alle haben zu Hause verschiedene Schubladen und im Normalfall, wenn wir ordentlich sind, dann sind die Schubladen dazu da, um Sachen zu organisieren, um Sachen zu sortieren und um Sachen voneinander zu trennen. Das ist doch klar, also da sind die Hosen drin, da die T-Shirts,
da die Unterwäsche und da die Socken. Und alles ist sauber voneinander getrennt. Und es spricht nichts gegen Struktur und gegen Organisation. Das ist eine gute Sache. Genau. Und manchmal gibt es auch Schubladen, die sind verschlossen. In denen bewahren wir private Dinge auf, wo nicht jeder x-beliebige Zugriff drauf haben soll, zum Beispiel sensible Daten oder irgendwelche Wertsachen. Manche haben auch, vielleicht weiß ich, ob es jemand von euch hat, aber es gibt auch ein Safe zum Beispiel, wo man die Wertsachen einschließt, damit das sicher ist, damit es ja keiner klaut, damit es ja keiner wegnimmt. In unserem Leben, da kann es sein, dass wir es genau so machen. Es gibt verschiedene Lebensbereiche, unsere Arbeit, unsere Familie, unsere Freunde, unsere Hobbys, also einfach die ganzen Bereiche unseres Lebens. Und wir tendieren dazu, diese Lebensbereiche zu sortieren wie in so Schubladen. Und wie gesagt, auch unser Leben zu strukturieren und zu ordnen, da spricht überhaupt nichts dagegen. Das ist gut. Aber schlecht wäre, wenn wir in all diesen unterschiedlichen Lebensbereichen wie so eine andere Person wären. In einem Bereich, da verkündigen wir mutig den Herrn, sonntagmorgens zum Beispiel, und in anderen Bereichen, oh, da halte ich mich lieber bedeckt und da trete ich lieber als Atheist auf, weil sonst wird es irgendwie schwierig. Und spätestens dann, wenn sich vielleicht verschiedene Personen aus unterschiedlichen Bereichen treffen, und man merkt, ach, du kennst den auch, ich kenne auch, dann fängt es an, vielleicht manchmal peinlich oder unangenehm zu werden. Gell? Genau, Doro hat mir letztens nach dem Gottesdienst gesagt, ja, wie, du gehst ins Karate? So, ja, das kann ich nicht mehr verheimlichen, weil der Janik hat es erzählt. Für die, die es nicht wissen, ja, das tue ich. Wer da Anstoß dran nimmt, darf gerne später mit mir drüber sprechen. Aber dann treffen sich da Lebensbereiche, die wir vielleicht normalerweise natürlich voneinander trennen würden. Genau, und das bringt uns zu diesen verschlossenen Schubladen. In Neubrandenburg kam mein Seniorpastor zu mir, hat gesagt, du, jemand aus der Gemeinde hat dich entdeckt auf YouTube und auf Twitch und hat da mal so einen Gaming-Stream gesehen, den du mal gemacht hast und so. Und er fand es schon sehr bedenklich, wie voller Begeisterung du dann dieses Spiel da präsentiert hast. So gesagt, naja, wenn man es ohne Begeisterung macht, dann gewinnt man keine Zuschauer und so. Und da habe ich meinen Seniorpastor gefragt, aber hast du den Eindruck, dass ich, wenn ich predige, weniger begeisternd bin als bei diesem komischen Gaming-Stream? Und dann hat er gesagt, ja, nö, das kann man es eigentlich nicht sagen. Und dann sagt er, gut, dann ist gut. Sonst wär's wirklich ein Alarmzeichen gewesen, wenn ich mich da voll reingebe und da halt irgendwie nicht. Bei diesen verschlossenen Schubladen, bitte versteht mich da nicht falsch, ein jeder hat natürlich das Recht auf Privatsphäre. Ich werde euch nicht, auch wenn ich einiges erzähle, und Anna sagt mir immer, wenn unsere Kinder älter, wie sie mich guckt, was kommt jetzt? Anna sagt mir immer, wenn unsere Kinder älter werden, dann darf ich nicht mehr so viele Beispiele über sie bringen, weil irgendwann sind in einem Alter, wo sie es wahrscheinlich stören wird. Okay? Jetzt bringe ich ja noch einige Beispiele, jetzt solange sie noch so klein sind. Aber natürlich werde ich euch nicht alles über meine Kinder erzählen, weil es einen Schutzrahmen der Familie gibt. Ich werde euch nicht alles von Anna und mir erzählen, nicht weil wir was zu verbergen hätten, sondern es gibt einfach Dinge, das geht euch nichts an, weil es ein Schutzrahmen der Ehe ist. Und es ist auch cool, wenn man seine Geheimnisse hat und es nicht überall hinaus posaunt. Und natürlich gibt es Privatsphäre, das ist doch verständlich, das ist doch klar, das ist doch nachvollziehbar. Aber das negative Extrembeispiel von einer verschlossenen Schublade wäre, wenn jemand sozusagen heimlich ein Doppelleben führen würde. Ja, das wäre das Extrembeispiel. Und irgendwann kommt es raus, was, der hat alle Jahre ein Doppelleben geführt. Und wir können Gott nur von ganzem Herzen nachfolgen, wenn wir ihm Zugriff geben auf alle Bereiche unseres Lebens. Wenn wir nichts vor ihm verschließen, sondern wenn alles, was wir haben, wenn wir alles ihm anvertrauen. Und das ist schon ziemlich hochgegriffen, aber es lohnt sich, glaubt mir es, lohnt sich, alles ihm zu geben. Und manchmal ist es so, wir bringen Gott sozusagen unsere Krankheit, weil wir wollen, dass sie verschwindet, aber wir bringen ihm nicht unsere ganze Kraft und Energie, weil wir Angst haben, dass die dann auch verschwindet. Und manchmal ist es so, wir bringen Gott unsere Schuld, weil wir wollen, dass er diese Schuld wegnimmt, aber unser Erspartes bringen wir nicht so ganz, weil wir denken, dass es danach weg ist. Und es gibt Bereiche, die bringen wir natürlich sehr schnell und sehr gerne Gott. Und andere, da haben wir unsere Schwierigkeiten mit. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur manche Bereiche bereitwillig Gott geben und andere Bereiche, da tun wir das nicht. Denn sonst werden wir Gott nicht von ganzem Herzen nachfolgen können. Also kurz hier das Beispiel, das kennt ihr wahrscheinlich alle, Folie 11. Marco, ich bin noch gut in der Zeit. Markus 10, 21 bis 23, da heißt es, Markus 10, 21 bis 23, da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Eines fehlt dir noch, dieser eine Bereich, diese eine Schublade, dein Safe daheim, sagte er zu ihm. Geh und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und dann folge mir nach. Und als er das hörte, da verdüsterte sich das Gesicht des Mannes und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Jesus sah alle, die dabei standen, an und sagte dann zu seinen Jüngern, wie schwer ist es doch für Menschen, die reich sind, ins Reich Gottes zu kommen. Welche Tragik in dieser Geschichte drinsteckt. Wer weiß, was hätte passieren können, wenn dieser reiche Mann, wenn der alles Gott gegeben hätte. Wer weiß, wie sein Leben weitergegangen wäre. Wer weiß, was passiert wäre. Und aber es ist so schwierig für Reiche, in das Reich Gottes zu kommen, weil die Bedingungen haben, weil sie Bereiche in ihrem Leben haben, die sie vor Gott verschließen wollen, weil sie das Gott nicht geben wollen. Und es ist auch wieder so dieses Ding, was? Das ist schon krass, so, dein ganzes Geld, verkauf alles und folge Gott nach. Warum hat Jesus das dem gesagt und nicht allen? Weil das der Punkt war im Leben dieses Mannes. Anderen, wir haben es vorher gesehen, Lukas 9 hat er andere Sachen gesagt, weil Jesus ins Herz geblickt hat und weil Jesus wusste, was ist der Punkt in dem Leben, was ihn hindert, mir ganz nachzufolgen. Und natürlich denken wir, boah, was Gott verlangt alles von mir. Aber die Wahrheit ist doch, alles, was wir haben, ist am besten aufgehoben in seiner Hand. Alles, was wir haben, ist am besten aufgehoben, wenn wir es ihm geben. Und es ist doch so, man denkt so, was ich Gott alles geben soll. Aber er hat doch schon alles für mich gegeben. Alles, was er hat, alles hat er mir gegeben. Und alles, was ich ihm gebe, das ist nur ein bisschen zurückgeben von dem, was er mir schon alles gegeben hat. Und ich lebe in diesem Verständnis, dass alles, was ich habe, ist Segen Gottes. Deswegen gehört sowieso dem Herrn. Meine Frau, meine Kinder, hätte ich alles heute nicht, wenn ich nicht den Weg Gottes gegangen wäre, dann wäre ich andere Wege gegangen. All das, was ich habe, ist doch Segen Gottes. Und es bedeutet, dass alles, was ich habe, auch jederzeit bereit bin, das Gott auch wieder zurückzugeben. Ja, als damals die Pandemie vorbei war und wir dann wieder diesen Gottesdienst hatten hier oben mit Übertragung nach unten, da hatten wir noch keinen guten Beamer und habe ich bei uns daheim von der Decke meinen Beamer zu Hause von der Decke geschraubt und dann meine Kinder, was machst du denn? Und so habe ich gesagt, du, alles was wir haben, das gehört Gott und jetzt braucht es die Gemeinde mehr als wir zu Hause, damit wir am Sonntag die Übertragung machen können. Und dann ein paar Wochen später haben wir unten einen eigenen Beamer und dann haben wir den wieder zurückgeholt und so. Da brauchst du dann erst einen Finanzbeschluss und so weiter und so weiter. Aber so sagen, Gott, alles, was ich habe, es gehört doch eh dir, ich gebe es dir zurück. Diese Einstellung zu haben, alles gehört sowieso Gott. Und erinnern wir uns an den Anfang meiner Predigt zurück, schon lange her. Wenn wir Gott ganz nachfolgen, dann wird dies unser Umfeld segnen. Es wird unser Umfeld positiv beeinflussen. Und wenn wir das nicht tun, dann wird es auch Auswirkungen auf unser Umfeld haben. Mein Bruder ist früher auch immer in die Kirche gegangen. Und er hatte einen Gemeinde Leiter gehabt, der auch Geschäftsmann war, wie mein Bruder. Mein Bruder hatte Schwierigkeiten in einer bestimmten Situation und hat dann diesen Gemeindeleiter um Rat gefragt und hat gesagt, naja, ich versuche das so und so zu machen. Er hat gesagt, was? Das kannst du doch nicht machen im Geschäftsleben. Dann hat er gesagt, ja, aber das hast du doch am Sonntag genauso gepredigt. Dann hat er gesagt, also das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Du musst das ganz klar voneinander trennen. Das, was ich dir Sonntag als Gemeindeleiter erzähle und so wie du als Geschäftsmann im Geschäftsleben auftreten musst, das sind unterschiedliche Sachen. Und dann hat mein Bruder, ist mein Bruder dort nicht mehr in Gottesdienst gegangen, weil er sich gesagt hat, hey, wenn das Sonntag so ist, dass wir so ein bisschen fromm spielen, wie auf einer heiligen Insel, und es hat nichts mit dem zu tun, wie wir montags bis samstags leben, dann muss ich da auch nicht mehr hingehen. Also das Spiel brauche ich nicht mitzumachen. Und genau das ist ein Beispiel von einer halbherzigen Nachfolge. In einem Bereich tun wir fromm und im anderen da besser nicht. Und wenn wir es aber wagen, das zu tun, dann wird Gott uns seine Stärke und seine Kraft dafür geben, für ihn Zeuge zu sein. Und das wird unser Umfeld positiv beeinflussen. Ich wollte eigentlich noch ein Beispiel bringen von Stefan Vater, aber ich habe es nicht mehr gefunden, vielleicht reiche ich es mal nach. Aber grob gesagt, Stefan Vater, der hat viele Bücher geschrieben, hat auch Gemeindeberatung in Reutlingen gemacht und der ist ein Geschäftsmann. Und der hat auch angefangen, vor dem Geschäft dann zu beten, hat dann vor schwierigen geschäftlichen Business-Meetings hat er dann gebetet und so weiter. Und dann hat Gott ihm Möglichkeiten gegeben, mit hohen Tieren in Business-Meetings seinen Glauben zu bezeugen. Und das hat richtig was ausgelöst. Es kamen dann Chefs von großen Firmen zu ihm, Bürgermeister und so weiter, die gesagt haben, bete für mich. Und die dann so positiv beeinflusst worden sind durch das, was er gelebt hat. Das ist so, wie der Norbert auch vorher das mit Olympia gesagt hat. Wir haben Je nachdem, wo Gott uns hingestellt hat, kann das in unserem Leben ganz anders aussehen, wie wir völlig nachfolgen. Aber es hat eine Auswirkung, ob wir das tun oder ob wir das nicht tun. Und dieser Punkt und diese Punkte und diese Beispiele bedeuten natürlich nicht, dass wir kein Leben außerhalb der Kirche haben können. Aber es bedeutet, wir können uns nicht leisten, ein Leben zu haben außerhalb von Gott. Ich sage es nochmal, das bedeutet nicht, dass wir kein Leben außerhalb der Kirche haben können, aber wir können es uns nicht leisten, ein Leben außerhalb von Gott zu haben. Und ich will nicht nur sonntags morgens, wenn ich auf der Kanzel stehe, ein Nachfolger Jesus sein, sondern genauso, wenn ich ins Karate gehe. Genauso, wenn ich zum Einkaufen gehe im Supermarkt, genauso auch im Straßenverkehr, das ist herausfordernd, wenn einem jemand die Vorfahrt nimmt oder was weiß ich was. Oder auch, wenn ich ganz allein zu Hause bin und wenn mir keiner zuguckt. Ich will überall ein Nachfolger Jesu sein. Durch die Gaming-Streams, die ich gemacht habe, ich habe es einmal schon mal erzählt, aber nicht, das ist jetzt weitergegangen, die Geschichte, hat einer zugeschaut, der kam dann zu einer LAN-Party nach Neubrandenburg. Wir haben da evangelistische LAN-Partys gemacht. Und für manche aus der Gemeinde war das damals eine ganz schöne Herausforderung, dass wir das gemacht haben, gezockt im Gemeindehaus. Aber wir haben dort Jugendliche erreicht mit dem Evangelium. Und dieser Mann, er war dann öfters da, auf mehreren LAN-Partys und so. Und er hat dann sich entschieden, sein Leben ganz Gott zu geben. Und er hatte damals die Diagnose Hirntumor und vor ein paar Monaten, also ganz schlimm, auch wenig Lebenserwartung, und vor ein paar Monaten hat er sich bei mir gemeldet und hat gesagt, jetzt hat er von den Ärzten die Bestätigung vorliegen, der Tumor ist weg, ist nichts mehr da. Und er wollte sich nochmal melden und sich bedanken für all die Gebete und durch das, wie sein Leben sich verändert hat, dadurch, dass er uns getroffen hat von Neubrandenburg. Und es ist egal, was du tust, in jedem Lebensbereich ganz Jesus reinlassen, Nachfolger sein, und Gott wird es gebrauchen, um diesen Bereich zu segnen. Und er hat mir ein Foto geschickt, er war damals auch sehr stark übergewichtig, auch wegen den ganzen Medikamenten und so. Jetzt ist er schlanker als ich und das ist krass, was Gott da getan hat. Und das ist genau das, sagen, oh, das ist aber nicht so christlich. Aber es ist doch wichtig, dass wir das, was wir tun, dass wir es mit Gott leben. So, und jetzt noch ein letzter Punkt. Der letzte Punkt heißt, Makellosigkeit. So, und die ersten beiden Punkte, da ging es darum, was es nicht geben darf in unserem Leben, damit wir richtig nachfolgen, völlig nachfolgen können. Und jetzt natürlich die Entwarnung. Makellosigkeit verhält es sich andersrum. Integer bedeutet auch makellos. Doch wir alle sind nicht makellos. Wir alle haben Fehler. Und wir müssen nicht fehlerlos oder makellos sein, damit wir Gott ganz nachfolgen können. Sonst hätten das die Apostel und die Jünger auch nicht können. Die hatten alle ihre Fehler und alle ihre Herausforderungen. Aber entscheidend ist, wie wir mit unseren Fehlern, wie wir mit unserem Versagen, wie wir mit unserer Sünde umgehen. Folie 12, in 1. Könige 11, Vers 6, da haben wir nochmal so eine Völligstelle. Und da steht hier, und Salomo, er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Dieser tolle König, ja, aber eines. Er tat, was böse war in den Augen des Herrn und er folgte dem Herrn nicht völlig nach wie sein Vater David. Da haben wir es wieder. Er ist nicht ganz, mit ganzem Herzen nachgefolgt, sondern nur halbherzig. Nicht so wie sein Vater David. Und wie kann die Bibel sagen, dass David völlig und ganz nachgefolgt ist? Ein Mann, der Ehebruch begangen hat mit Bathseba und danach noch ihren Mann hat umbringen lassen und töten lassen, der so Schuld in seinem Leben hatte. Wie kann die Bibel über diesen Mann, das war echt krass, was er gemacht hat, wie kann die Bibel über so einen Mann sagen, das ist ein Mann nach meinem Herzen? Der ist mir ganz nachgefolgt, obwohl er all diese Schuld in seinem Leben hatte. Und die Antwort darauf ist meiner Überzeugung nach, weil er ein bußfertiges Herz hatte. Als der Prophet Nathan zu ihm kam und die Sünde aufgedeckt hat, als ihm gesagt hat, dieser Mann bist du, du hast diese Schuld begangen, Gott hat es offenbart, da hat er diesen Bereich, diese Schublade nicht verschlossen, sondern er hat sie aufgemacht und er hat sie Gott ganz hingelegt. Folie 13, Psalm 51, ich lese nur einen Auszug vor, vielleicht könnt ihr als Hausaufgabe mal den ganzen Psalm lesen, weil dieser Psalm, steht schon im ersten Vers, hat David geschrieben, nachdem Nathan, der Prophet, zu ihm kam und seine Sünde aufgedeckt hat. Und es lässt uns einblicken in David, sein Herz. Da heißt es, Gott sei mir gnädig um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Wasche von mir ab meine Sünden und ich werde ganz rein werden. Wasche mich und ich werde weißer sein als der Schnee. Gott erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, einen aufrichtigen Geist. Er hat Buße getan von ganzem Herzen. Er ist umgekehrt von ganzem Herzen. Er hat alle seine Bereiche, sein Versagen, seine Sünde, seine Schuld, alles hat er Gott gegeben. Und dass er aus dieser Situation, aus diesem Versagen etwas gelernt hat, das sehen wir, wenn wir uns zum Beispiel Psalmen angucken, die er zeitlich später geschrieben hat. Zum Beispiel Psalm 139, Vers 23, Folie 14, da schreibt er, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. So wunderbar diese Stelle. Ich finde, die ist so eine Gänsehautstelle. Das ist das, wie er dann mit Gott gelebt hat. Gott, erforsche mich, durchleuchte mich. Das heißt, keine verschlossenen Schubladen. Gott, du darfst schon alles rein. Privatsphäre ist gut, aber nicht vor Gott. Nimm ihn überall mit rein. David hatte ein bußfertiges Herz und er brachte auch sein schlimmstes Versagen und seine Sünde Gott. Und es zeigt uns doch, es gibt Gnade für uns alle. Es gibt Gnade für uns alle, auch wenn es in deinem Leben heute Morgen verschlossene Schubladen gibt, wo du sagst, hey, ich will nicht, dass da irgendjemand reinguckt. Dann kannst du Gott trotzdem noch von ganzem Herzen uneingeschränkt nachfolgen, wenn du bereit bist zu sagen, Gott, ich mache mit dir gemeinsam diese Schublade auf und dann reinige mich. Vergib mir meine Schuld, gib mir ein neues, ein reines Herz, gib mir einen neuen, einen reinen Geist. Und Gott wird dir vergeben und er wird mit dir weitergehen.
wenn wir ehrlich sagen, ja, ich bin ein sündiger Mensch, aber ich bringe es ans Kreuz. Ich lege es bei Gott ab, weil es gibt jemanden, der ist für mich an dem Kreuz gestorben, damit ich diese Schuld, damit ich diese Sünde nicht mehr tragen muss. Und ich gebe sie Jesus und er wird sich darum kümmern. So, ich bin letzte Seite, aber ich bin glaube ich, gut in der Zeit. Folie 15, eine letzte Stelle noch. Ich weiß, es sind heute viele Bibelstellen. Ich hoffe, wir können trotzdem von der Linie her gut folgen. Und auch hier an dieser Stelle sehen wir das nochmal so schön verdeutlicht. Folie 15, die Stelle Johannes 13, 8 bis 11, hat man neulich drüber gesprochen, Jannik, gell? Und das ist die Fußwaschung, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Und da sagt Petrus, nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus, da steht es ja. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Eine andere Übersetzung sagt, dann gehörst du nicht zu mir. Da rief Petrus, Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasche mir auch die Hände und den Kopf. Und das Kopf. Ja, da steht entweder und der Kopf oder und das Gesicht, je nach Übersetzung. So ist, wenn man zwei Übersetzungen kombiniert, gell? Also dann wasche mich ganz, okay? Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Das ist logisch, das Bild, oder? Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Also auch da gibt es halbherzige und Nachfolger mit vollem aus ganzem Herzen, sogar im engsten Kreis von Jesus. Und durch unsere Bekehrung sind wir errettet und wir sind so wie frisch gebadet. Aber wenn wir durch diese Welt laufen, wenn wir durch diese Welt gehen, dann werden wir auch wieder sündigen. Aber entscheidend ist dann unsere Sünde, unsere dreckigen Füße, Jesus zu bringen. Und er sagt hier, wenn wir das nicht tun, dann können wir keine Gemeinschaft mit ihm haben. Wenn wir das nicht tun, dann gehören wir nicht zu ihm. Also so vehement ist es. Wir dürfen ihm alles bringen, aber wir müssen es ihm auch bringen. Bin auf der Zielgerade, Kirsten. So, Punkt, Schluss. Je nachdem, in welcher Lebensphase wir uns gerade befinden, in welcher Lebensphase du dich gerade befindest, hast du natürlich mehr oder weniger Kraft, um Gott ganz nachzufolgen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, deswegen Gott ganz nachzufolgen bedeutet für den einen was anderes, wie es vielleicht für den anderen bedeutet. Und wenn du in deinem Leben, wenn du krank bist und du, dann ist vielleicht für dich dran, erstmal gesund zu werden, dass Jesus dich heil macht, bevor er dann dich in andere Situationen vielleicht hineinführt. Obwohl natürlich auch wir, wenn wir krank sind, natürlich auch Gott sich durch uns verherrlichen kann und wir ein Zeuge sein können für andere, natürlich. Aber manchmal ist es auch dran, dass Gott sagt, ich will erst mal das in deinem Leben tun, dass du gesund wirst, dass du das und das passiert. Aber auch dann ist es wichtig, dass wir die notwendigen Schritte mit ihm zusammengehen, damit das passieren kann, dass wir ihn ganz reinlassen. Und natürlich kann uns Gott auch nicht nur gebrauchen, wenn wir ganz gesund sind. Aber ihr versteht, was ich damit sagen will. Und Gott ganz nachzufolgen bedeutet für eine Mama mit kleinen Kindern was anderes wie für einen Geschäftsmann, mit Sicherheit. Oder für jemanden, der in einem herausfordernden Beruf arbeitet, in der Pflege oder im Kindergarten, bedeutet das auch was anderes. Aber auch da können wir sagen, Gott, wenn ich in diesem Tag bin, in diesem herausfordernden Beruf, dann sei du mit mir. Gib mir deine Kraft, um diesen Tag zu überstehen. Wir haben die Geistesgaben, wir haben so viele Dinge, die Gott uns schenken möchte. Gib mir die richtigen Worte, gib mir die Weisheit, wie ich mit dieser Situation umgehen kann. Gib mir das richtige Wort, was ich dem Patienten sagen kann, wie ich mit meinen Kindern umgehen kann und so weiter und so weiter. Und entscheidend ist, dass wir Gott aber in alle Bereiche unseres Lebens lassen. C.S. Lewis hat gesagt, Gott ist entweder der Herr über alles oder er ist überhaupt nicht der Herr. Er ist entweder der Herr über dein ganzes Leben oder er ist nicht Herr in deinem Leben. Und ich möchte schließen mit dem Vers, wo ich vorher angefangen habe oder als zweites hatte, Folie 4. Die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde
um die zu stärken, deren Herzen ganz ihm gehören. Um die zu stärken, ich möchte uns heute Morgen stärken, um die zu stärken, deren Herzen ganz ihm gehören. Amen.